So, geht's euch gut? Ja. Mir auch. Ich habe zuerst gedacht, Herr, wenn heute Morgen nur 5 Leute da sind, egal, wir bringen die Botschaft. Aber wir sind viel, viel mehr und das freut mich. Wir sprechen heute über ein Buch, was der Pastor uns vorgegeben hat und es ist ein gutes Buch. Ein Leben voller Segen. Das war Pflichtlektüre für uns, für die Leitergruppe. Und das möchte ich extra so hinstellen, weil es ist wertvoll. Aber bevor ich jetzt anfange zu predigen, will ich erst beten, weil damit steht und fällt alles. Herr, ich danke dir einfach, Herr, und ich bitte dich jetzt, hier öffne du die Herzen. Unseren Verstand wollen wir jetzt mal zuschließen. Wir wollen auf dich hören, Heiliger Geist, was du zu sagen hast, wo du für jeden etwas dabei hast, wo du jeden berühren willst, wo du neue Erkenntnis geben willst und wo du auch sagst, da ist Buße fällig. Wir wollen auf Korrektur achten, wollen dir einfach Danke sagen. Wir legen alles in deine Hände her. Amen. Ein Leben voller Segen, das will doch jeder von uns, oder? Das Buch, davon werden wir jetzt in den nächsten Wochen noch mehr erfahren. Und ich bin immer begeistert, weil wir sind ja unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Prediger und jeder hat seine eigene Sicht. Und so wird das Bild wieder rund. Wir haben schon viel gehört über Zehnten, Geld, Segen. Jeder von uns kommt irgendwann an seine Grenzen und das ist auch gut so. Weil diese Grenzen können wir manchmal nur mit ihm überwinden. Und er will, dass wir diese Grenzen überwinden, weil er will uns in ein neues Gebiet führen. Und mit Gott kannst du jede Barriere überwinden. Wusstest du, dass du ein Überwinder bist? Du bist ein Überwinder. Auch wenn deine eigene Sicht jetzt sagt, jeder, nur ich nicht. Das ist eine Lüge. Mit ihm kannst du alles schaffen und auch Dinge tun, wo du vorher denkst, das widerstrebt dir total. Aber du wirst es sehen, wie es sich erfüllt. Du bist nicht allein, denk immer daran. Er ist bei dir. Robert Morris hat dieses Buch geschrieben, im Auftrag Gottes. Und das ist schon mal cool, nicht aus eigener Kraft. Weil ein Evangelist sagte mal zu ihm, Gott will ihnen etwas über das Geben beibringen, das sie dann der Gemeinde weitergeben sollen. Also das hier ist jetzt ein Auftrag Gottes. Ja, der Fotograf kommt, das ist auch gut. Früher habe ich immer gesagt, oh Mann, der nervt mich, aber jetzt mag ich ihn. Danke. Und ich weiß noch, auf dem ersten Begegnungswochenende, wo ich dienen durfte, da kam mitten in der Predigt der Pastor rein. Und dann auf einmal fängt man an zu flattern, man ist unruhig. Aber das hat sich jetzt gelegt, weil ich bin ja im Auftrag Gottes hier. Der erste Punkt heißt Segen oder Fluch. Und da will ich aus dem Buch vorlesen, weil, damit wir das auch verstehen. Als reisender Evangelist stammte mein gesamtes Einkommen aus der Kollekte der Gemeinden, in denen ich predigte, sagte Robert Morris. In jenen Jahren konnte mein Gehalt in der einen Woche $200 betragen und in der nächsten $800. Debbie und ich, ist seine Frau, wussten nie, was passiert. Sie waren abhängig von Gott. Doch schon sehr früh in unserer Ehe hatten wir gelernt, in Bezug auf unsere Finanzen Gott zu vertrauen. Da müssen wir manchmal unseren Verstand ein bisschen runterschrauben, weil der Verstand schreit immer gegen den Geist, das geht nicht. Aber mit Gott geht es. Allerdings wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Gott uns auf eine nächste Stufe stellen würde. Also das heißt für uns, es gibt eine nächste Stufe für jeden, auch für mich. Und ich bin heißer und ich will dahin, weil es macht Spaß, mit ihm über diese Barrieren zu springen. Ein Ort, wo du ganz abhängig bist von Gott. Ich hatte einen Predigttermin in einer Gemeinde und das war mein einziger Termin für den ganzen Monat. Am Ende des Gottesdienstes wurde eine Kollekte eingesammelt, die für uns bestimmt war. Kurz darauf kam der Pastor mit einem Umschlag auf mich zu. Er sagte, Robert, ich freue mich und bin selbst ganz erstaunt. Das ist die größte Kollekte, die in unserer kleinen Gemeinde je zusammengekommen ist. Als ich den Umschlag öffnete, fand ich darin einen Scheck über den Betrag unseres gesamten Monatsbudgets. War das jetzt schon die Lektion? Gott ist viel größer. Wir begrenzen ihn manchmal. Gott denkt viel, viel weiter. Im gleichen Augenblick hatte ein Missionar ein kurzes Zeugnis gegeben der versammelten Gemeinde. und er hat auch von Neuigkeiten aus seiner Arbeit berichtet. Als ich durch den fast leeren Raum schaute, fiel mein Blick auf ihn. Dabei hörte ich Gottes unverkennbare Stimme in meinem Herzen: Gib ihm das Geld aus der Kollekte, das ganze Geld. Vertrau mir. Der ganze Monatsverdienst weg. Jetzt schreibt er Morris, er ist ehrlich, jetzt schreibt er weiter: Ich versuchte zu verhandeln, ich versuchte zu argumentieren, ich versuchte zu betteln. Am Ende schwenkte ich die weiße Fahne und sagte: In Ordnung, Herr, Vater, ich vertraue dir. Den Rest von der Geschichte will ich euch erzählen. Also Robert hat den Scheck jetzt weggegeben, hat kein Geld mehr gehabt. Und am Abend saßen sie mit ungefähr 20 Mitgliedern der Gemeinde in einer Pizzeria und haben gegessen. Dann kommt jemand auf ihn zu, den er nicht so kannte. Und er fragte ihn, wie hoch die Kollekte war. Das ist eigentlich schon frech. Eigentlich. Aber bei Gott geht Wege, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Robert war jetzt so verdutzt und er nannte ihm den Betrag. Jetzt hatte er den Scheck weggegeben. Jetzt wollte dieser Mann wissen, wo der Scheck ist. Was hat Robert gemacht? Er hat gelogen. Ein Prediger hat gelogen. Macht nichts. Er hat dafür auch wieder Buße getan. Weil er wollte nicht sagen, dass er diesen Scheck weitergegeben hat. Der Scheck liegt im Wagen, hat er gesagt, ganz kurz. Und daraufhin der andere: Der Scheck liegt nicht im Wagen, weil Gott es mir gesagt hat. Das ist cool, das ist Überführung. Gott will, jetzt kommt dieser Satz, den ich eben schon vorgelesen habe. Gott wird ihnen etwas über das Geben beibringen, das sie dann der Gemeinde weitergeben sollen. Nach diesen Worten überreichte er ihm einen Scheck über das Zehnfache von dem ersten Scheck. Und jetzt beginnt aber erst die Reise. Es ist immer noch nicht der Höhepunkt. Die folgenden 18 Monate waren für die Morris eine ganz spannende Zeit, wo sie viel lernen durften. Gott sprach zu ihnen, sie sollten ein Ehepaar unterstützen, und sie gehorchten. Sie halfen anderen, sie hörten auf Gottes Stimme. Und daraus entstand wieder ein Segen. Da fuhren sie zum Beispiel an eine Tankstelle, wollten tanken, haben getankt, gehen rein, wollen bezahlen, sagt der Tankwart: Ich übernehme das. Gott hat mir gesagt, ich soll das übernehmen. So geht es immer weiter. Dann waren sie mit einem Mann essen, der hatte kurz zuvor einen neuen Kleinbus gekauft. Nach dem Essen sagte: Helf mir mal, meinen Kram aus dem Auto zu holen, schenkt er ihnen diesen Kleinbus, weil Gott es ihm gesagt hat. Das sind Dimensionen, damit müssen wir erstmal fertig werden. Doch jetzt hatten die Morris ein Problem. Was machen sie mit dem Kombi? Bei Gott gibt es keine Probleme. Das sollten sie einer Familie schenken, die kein Auto hatten. Sobald ein neues Auto in ihrer Einfahrt landete, verschenkten sie es. Und jedes Mal kam ein anderes Auto nach. Das ist eine neue Ebene. Da will ich auch hin. Das könnt ihr immer so weitergeben, denken wir, aber Gott handelt anders, als wir denken. Dann sagte Gott auf einmal: Wir denken ja manchmal, es läuft immer wie ein Schema ab. Wir verschenken etwas, dann gibt es was Neues. Und dann sagt Gott zu ihm auf einmal: Verkauf dein Auto. Sagte Morris: Verkaufen, habe ich richtig gehört? Ja, verkaufen. Für 12.000 Dollar haben sie es dann verkauft. In der darauffolgenden Woche hatten sie dann einen Missionseinsatz in Costa Rica. Der ansässige Missionar erzählte ihnen, dass Gott ihm gesagt hätte, dass er für einen Kleinbus beten sollte. Der Kleinbus stand bei einem Autohändler. Und jetzt dürft ihr mal raten, wie viel der Bus kostet. 12.000 Dollar, genau. So ist Gott. Über 18 Monate durfte das Ehepaar Morris 9 Autos verschenken. Außerdem konnten sie bis zu 70% des Bruttoeinkommens geben. Sie lebten von den 30% besser wie von vorher 90%. Das ist eine neue Ebene. Aber es geht noch weiter, wir sind noch nicht am Gipfel. Dann sagte Gott zu ihnen: Verschenkt eure beiden Autos, verschenkt euer Haus, verschenkt euer Geld. Das ist eine Ansage. Wärst du gehorsam gewesen? Die Frage musst du dir selbst beantworten. Wir kommen alle an unsere Grenzen und Gott will, dass wir sie überschreiten und neues Land einnehmen. Nun saßen die Morris in dem Haus, das ihnen nicht mehr gehörte, hatten kein Fortbewegungsmittel, hatten kein Geld mehr. Und Robert Morris fing an, mit Gott zu reden. Herr, weißt du, ich glaube, dieses Mal habe ich dich übertroffen. Dieses Mal habe ich das Haus, beide Autos, mein Geld verschenkt. Ich habe dir mehr gegeben, als du mir. Cooles Gebet, oder? Gott ist größer. Im selben Augenblick spürte er innerlich, wie Gott zu ihm sagte, ach, wirklich? So, dann auf einmal klingelt das Telefon. Ein Mann meldet sich bei ihm und sagt, Robert, Gott hat mir eben befohlen, Ihnen ein Fortbewegungsmittel zu verschaffen. Kommt die alte Laie wieder, Auto? Nein. Gott hat gesagt, ich soll Ihnen ein Flugzeug kaufen. Genau genommen habe ich das Flugzeug heute gekauft und es am Flughafen geparkt. Ich werde für den Hangar bezahlen, ich werde für den Treibstoff bezahlen, ich werde für die Sicherung bezahlen, Instandhaltung bezahlen. Ich habe einen Piloten angestellt und werde sein Gehalt bezahlen. Ich komme für alle Kosten auf. Wir können Gott nicht mehr geben, als er uns. Das ist eine Wahrheit. Und er mag es, wenn wir wie Kinder werden. Wir müssen manchmal wie Kinder wieder werden, unseren Verstand hinter uns lassen. Er mag es, wenn wir einfach zu ihm sagen, Papa, das hätte ich gern, auch Herzenswünsche zu bringen. Und wir müssen manchmal auch das eigene Denken, Arbeiten hinter uns lassen. Er will uns doch versorgen. Gesegnet sein bedeutet, dass sich eine übernatürliche Macht für uns einsetzt. Du musst dir das nicht verdienen. Du musst nicht dafür arbeiten. Er gibt es dir, er will es dir geben. Ein gesegneter Mensch kann nach weltlichen Maßstäben reich sein oder nicht, aber er genießt eine Lebensqualität, um die ihn die meisten Milliardäre beneiden würden. An 4 verschiedenen Stellen in 5. Mose verspricht Gott den Menschen, die ihm gehorchen, dass er alles segnen wird, woran sie Hand anlegen. 5. Mose 14, Vers 29, 5. Mose 15, Vers 10, 5. Mose 23, Vers 21 und 5. Mose 28, Vers 8 bis 12. Und das habe ich mir für mich laminiert. Der Herr wird alle meine Hände Arbeit segnen, so wirst du vielen Nationen leihen können, dir selbst aber nichts leihen müssen. Das habe ich jeden Morgen vor Augen. Das will ich sehen, damit mein Verstand sich erneut nicht. Ich muss mir das verdienen. Der Herr wird meine Hände Arbeit segnen. Segen durchdringt jeden Aspekt im Leben eines Menschen. Gesundheit, Beziehung, Arbeit, Familie, Gefühle, Gedanken. Doch es gibt auch gewisse Prinzipien, denen wir folgen müssen, um Gottes Belohnung zu erleben. Sie sind der Schlüssel zu einem Leben voller Segen. Der zweite Punkt lautet, zuallererst Gott. Das Wichtigste zuerst. Wir haben jetzt erfahren, dass es viel, viel mehr gibt, als wie wir uns vorstellen können. Dass Gott es bereit ist, das zu tun, wenn wir seinen Regeln folgen, die er aufgestellt hat. Das Wichtigste zuerst. Das haben wir schon oft genug gehört. Aber es steckt auch eine biblische Wahrheit da drin. Wir müssen das erkennen und anwenden, damit wir den Segen von ihm erhalten können. Wie wir mit Geld umgehen, verrät viel über unsere Prioritäten, Bindungen, Neigungen. Das hat großen Einfluss darauf, wie wir durchs Leben gehen. Das erste Prinzip des Gebens, das man verstehen muss, ist das Prinzip der ersten Erträge oder Erstlinge. Dort sagt er in 2. Mose, ziemlich weit vorne in der Bibel schon, weiht mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier. Sie gehören mir. Das ist ihm wichtig. Nicht wir haben das Anrecht darauf, sondern er. Hier erklärt Gott eindeutig, dass alles ihm gehört, alle Erstgeborenen ihm gehören. Und dann lesen wir im gleichen Kapitel weiter. Dann sollt ihr dem Herrn eure erstgeborenen Söhne weihen. Jedes erstgeborene männliche Tier sollt ihr außerdem dem Herrn opfern. Jedem erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Wenn ihr ihn jedoch nicht loskaufen wollt, müsst ihr ihm das Genick brechen. Eure erstgeborenen Söhne dagegen müsst ihr loskaufen. Wenn wir diese Bibelstelle lesen, dann denkt, versteht man manchmal nicht. Wir müssen aber den Sinn, der dahinter steht, verstehen. Und mit den erstgeborenen Söhnen Wein, das hat Hannah gemacht, mit Samuel. Sie hat Samuel erbeten von Gott und sie hat ihn dann in den Tempel gegeben. Und Samuel war ein Mann Gottes, der ihm treu gedient hat. Da hast du nichts gehört, dass er Widerspruch gegeben hat, dass er widerspenstig war, dass er etwas nicht getan hat. Er hat Gott gedient mit ganzem Herzen, sein ganzes Leben lang. Jedes Mal, wenn ein Nutztier das erste Junge zur Welt brachte, musste man es opfern. Oder wenn es für unrein erklärt wurde, mit einem rein, makellosen Lamm freikaufen. Zusammengefasst heißt das, die reinen Erstgeborenen mussten geopfert werden und die unreinen Erstgeborenen mussten freigekauft werden. Das ist die Quintessenz davon. Und das ist wichtig. Und dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Hier ist ein paar Beispiele. Als Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er hat prophetisch geredet. Was haben die dabei gedacht, die bei ihm standen, bei Johannes? Der hat sie nicht alle. Die haben gar nicht verstanden. Aber Johannes hat die Wahrheit gesprochen, weil Jesus war Gottes Erstgeborene. Er war rein, in jeder Hinsicht und perfekt und makellos. Wir hingegen sind unrein geboren. Wir sind als Sünder auf die Welt gekommen. Und erkennen wir jetzt die symbolische Parallele. Jesus Christus als reines, makelloses Lamm wurde geopfert, damit er uns von der Sünde freikaufte. Gott wartete nicht ab, ob wir selbst die Entscheidung treffen würden, vielleicht oder auch nicht. Er handelte nach dem Prinzip, das Wichtigste zuerst. Und jetzt kommen wir zum Zehnten wieder zurück. Unsere Erstlingsgabe, unseren Zehnten, müssen wir in der gleichen Art und Weise geben. Bevor wir Gottes Segen erfahren, geben wir sie im Vertrauen. Wie wir das eben gesehen haben, der Bauer, der geerntet hat, der hat auch im Vertrauen gegeben, die Saat, in den Boden. Und er wusste nicht, was herauskommt. Und wenn wir uns heute umgucken, wie draußen die Felder schön blühen, wie alles da reif ist, das macht doch Freude. Und der Thomas Popp wird jetzt sagen, ja, da kommen Riesen, Mähdrescher und ernten alles. Und Gott will auch ernten. Er will uns segnen. Wo erkennen wir dieses Prinzip noch in der Bibel? Nun, als die Israeliten in Ägypten waren. Wir haben eben gelesen, alle Erstgeborenen gehören Gott. Aus Ägypten, die Erstgeborenen wurden getötet, aus dem Volk Israel, sie überlebten, weil sie ein Lamm opferten. Sie schlachteten ein Lamm, um sich frei zu kaufen. Deswegen, nur deswegen überlebten sie. Zweites Beispiel ist Kain und Abel. Wir haben diese Stelle schon oft gelesen. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern, von seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer wies er jedoch zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Jetzt habe ich mich am Anfang immer gefragt, warum hat er das eine Opfer angenommen, warum das andere nicht? Und ich habe eigentlich nie so richtig verstanden, worauf es hier ankam. Aber das ist dasselbe Prinzip, wie wir jetzt eben schon gesprochen haben. Es kommt auf die Herzenseinstellung ein, womit wir dieses Opfer geben. Und die zweite Bibelstelle, das ist der springende Punkt. Kain opferte nach einiger Zeit. Er gab nicht den Zehnten sofort. Abel opferte von seinen erstgeborenen Lämmern. Und das ist der Unterschied, weswegen Gott das eine Opfer annahm und das andere nicht. Und wir überlesen das manchmal. Aber Gott will, dass wir diesem Prinzip treu bleiben. Und ihr werdet, wenn ihr die Bibel jetzt lest, vielleicht noch viel, viel mehr Bibelstellen erkennen, wo Gott immer dem gleichen Prinzip folgt, weil er ist dasselbe gestern, heute und auch morgen. Es kommt auf die Herzenshaltung an. Nächstes Beispiel, es geht jetzt nicht nur um Tiere, sondern auch Jericho. Als die Israeliten ins verheißene Land einziehen wollten, die mussten ja um jede, das Land gehörte ihnen, aber sie mussten um jeden Quadratmeter Boden kämpfen. Und so geht es uns auch. Es war ein Land, wo Milch und Honig fließt, aber wir müssen dafür auch kämpfen. Gott hat ihnen versprochen, das gehört ihnen, und so war es auch. Und die erste Stadt, die Erstlingsgabe war Jericho. Und deswegen hat Gott gesagt, die Beute, die daraus geholt wird, gehört ihm. Das war die Erstlingsgabe. Alles Silber und Gold sollte ins Haus Gottes gebracht werden, weil es ihm gehörte. Das war eine klare Aussage von ihm. Und das Volk Gottes hielt sich daran. Bis auf einen Mann. Achan hieß er. Er sah bei der Beute einen schönen Mantel aus China, ca. 2,3 Kilogramm Silber und 600 Gramm Gold. Der Mantel aus China bedeutet, das war ein Mann aus Babylonien. Das war ein wertvoller Gegenstand. 2,3 Kilogramm Silber und 600 Gramm Gold, das war auch schon. Also war Achan irgendwo im Haus des Herrschers unterwegs, wo er das gefunden hat. Und sein Herz hing da dran, es war ihm egal, was Gott gesagt hat. Das ist das Schlimme. Diese Beute vergrub er dann in seinem Zelt und Gott hat sie deswegen die nächste Schlacht verlieren lassen. Es sind Menschen gestorben, nur weil Achan nicht gehört hat. Und dann hat er das Volk antreten lassen, jeden Stamm einzeln. Und er hat aus diesen 600.000 Männern den einen rausgeholt. Und Achan bezahlte einen Preis für seinen Diebstahl. Er wurde getötet, er und seine ganze Familie. Also wenn wir den Zehnten nicht bezahlen oder nicht so geben, wie Gott es will, er wird uns deswegen nicht töten. Aber er wird uns deswegen auch nicht segnen. Du hinderst Gott daran, seinen Segen über dich auszuschütten. Er hat uns gesagt, was ihm wichtig ist und wie wir uns daran halten, zu halten haben. Bei diesem Punkt, das Wichtigste zuerst, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn wir sagen, Herr, wir lieben dich mit ganzem Herzen, wir wollen Großes für dich tun und dann unseren Zehnten nicht geben, sind wir Betrüger. Das ist die Wahrheit. Dritter Punkt. Leben, nicht Gesetz. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Der Zehnte stellt eine Herzensprüfung dar. Für jeden, der Jesus nachfolgen will. Darum ist der Zehnte eine Prüfung für jeden Christen. Aber er hat gesagt, wir dürfen ihn auch prüfen. Gott hat das selbst gesagt. Malachi 3, Vers 10. Bringt den Zehnten ins Schatzhaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. So prüft mich doch, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und für euch Segen ausschütte bis zum Überfluss. In der Bibel steht die Zahl 10 im Zusammenhang mit Prüfungen. Hier ein paar Beispiele. Wie viele Plagen gab es in Ägypten? 10. Mit anderen Worten, wie oft stellte Gott das Herz des Pharaos auf die Probe? 10 Mal. Wie viele Gebote gab es? 10. Wie oft wird unser Gehorsam auf die Probe gestellt? Wie oft prüfte Gott Jakobs Herz, als dieser wie Laban arbeitete? 10 Mal. In Matthäus 25 werden wie viele Jungfrauen geprüft? 10. 10 Tage Prüfung werden in der Offenbarung 2, Vers 10 erwähnt. Wie viele Jünger hatte Jesus? 12. Gut, aufgepasst. Jawohl. Jetzt will ich mal von der menschlichen Seite reden, weil ich denke, das ist auch wichtig. Wir können alles von einer hohen geistlichen Sicht aus betrachten, aber es ist auch wichtig, mal von unserer Sicht das Ganze zu beleuchten. Im ersten Punkt wurde behandelt, wie Gott außergewöhnliche Dinge tun kann und will. Er will es. Im zweiten Punkt wurde jetzt behandelt, eben was Gott wichtig ist und wonach sich sein Herz ausstreckt. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hat schon großartige Situationen mit Finanzen und Gott erlebt, dann würden einige Hände hochgehen. Meine Frage ist aber, was ist mit dem Rest? Das Zeugnis von der Lilien wollte ich auch einbauen in die Predigt, aber die Erika war schneller. Aber das ist halt auch wieder so ein Zeugnis, was uns ermutigt, wo auch die anderen anfangen zu sagen, wenn es bei der Lilien klappt, dann klappt es bei mir auch. Ich will aber gerade jetzt die ansprechen, die Probleme damit haben oder die noch zu wenig Vertrauen in die himmlische Versorgung haben. Ich will dich ermutigen, ich will dir Mut machen. Gott ist gut, er liebt dich. Du darfst wieder das kleine Kind sein. Du musst nicht alles alleine machen und dich abrackern und plagen. Fange an, in allem ihm zu vertrauen, mit ganzem Herzen und deinen Finanzen. Das hat mir die Augen geöffnet. Dann habe ich am Dienstag, dem 16.04., folgendes gebetet, nachdem ich das Buch gelesen habe. Da wurde mir klar, was Gott wichtig ist, nicht was mir wichtig ist. Und das ist auch noch nicht so genau damit so halte. So, am 16.04. dieses Jahres habe ich dann folgendes gebetet. Okay, Papa, du hast gesagt, ich darf dich prüfen und das will ich jetzt auch tun. Ich weiß, ich bin spät dran, aber bei dir ist ja nichts unmöglich. Die Erika hat am Samstag, den 20.04. Geburtstag. Und ich wünsche mir von dir genau das, ein bestimmtes E-Mountainbike. Ich habe nicht viel, was ich dazu beisteuern kann, aber ich will alles geben. Danke, Herr, im Voraus. Das war am Dienstag. Jetzt müssen wir bedenken, Karfreitag ist Feiertag, also alles ein bisschen knapp. Das war für mich jetzt ein kühnes Gebet, gebe ich mal ganz ehrlich zu. Also habe ich mit den Jungs gesprochen. Hier, wie sieht's aus? Die Mutter hat am Samstag Geburtstag. Was könnt ihr dazu geben? Dann habe ich mal den Händler angerufen. Das war auch eine gute Idee, würde ich sagen, weil es geht ja auch nicht so schnell. Dann natürlich gefragt, hier, wie soll das Fahrrad kosten? Und es hat nicht gelangt. Hat nicht gelangt. Aber Gott hat es so gemacht, dass es gelangt hat. Also am Freitag, Karfreitag, habe ich dem Händler gesagt, ich brauche das am Freitag das Fahrrad. Und der Händler ist durch Zufall mein Nachbar, das war schon mal cool. Dann hat er das Fahrrad mitgebracht. Mit dem Geld, das haben wir alles geregelt. Jetzt stand das Fahrrad am Freitag bei ihm im Anhänger. Und am Samstag hat die Erika Geburtstag. So, dann Samstag früh ich raus. Hänger, habe einen Schlüssel mir besorgt, Hänger, Fahrrad rausgeholt, auf die Terrasse gestellt. Und ich habe nichts gesagt. Ich habe gesagt, mal gucken, was die Jungs sagen. Die waren ja genauso heiß. Und auf einmal, die Erika wollte ja nichts Großes haben zum Geburtstag. Die hat schon zugemacht. Wir hatten vorher ein paar Enttäuschungen erlebt. Und das prägt einen ja auch. So, und auf einmal sagt der Jüngste, der Dennis, Mutter, guck mal, da will jemand an unsere Katze dran. Die Erika rausgeschossen auf die Terrasse. Und was stand dort? Ein Fahrrad stand dort. Mit einem Ballon drauf. Den hat der Händler noch gekauft. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil das zeigt mir, was für eine Herzenseinstellung er hat. Das fand ich absolut stark hier. Und jetzt unternehmen wir viele Touren mit diesem Fahrrad. Erika hat viel Spaß daran. Kannst du das dritte Bild zeigen? Da sind wir dann unterwegs. Da sind wir eine Tongrube in Winkel. Wir haben so viel Zeit miteinander jetzt verbracht, auch mit meinem großen Sohn. Die Fahrräder sind ein Segen und die Erika hat Spaß daran. Und das war ja das alles. Und ich habe gesagt, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass das so geklappt hat. Weil vom Finanziellen her und so weiter wäre es nicht gegangen. Auch von der Zeit her, so kurzfristig. Ohne Gottes Eingreifen wäre das nicht gegangen. Und jetzt schauen wir uns nochmal eine Geschichte aus dem Buch an. Die hat mich tief berührt, weil das hat mir dann wirklich gezeigt, was Gott wichtig ist, wie sein Herz schlägt. Denkt doch mal über folgendes Bild nach. Ich muss auf eine längere Reise gehen und wähle 3 Männer für eine besondere Aufgabe aus. Zu diesen 3 Männern sage ich, ich gebe jedem von euch jeden Monat 10.000 Euro. Ihr könnt 9.000 Euro behalten und nach Belieben ausgeben. Aber ich möchte, dass ihr meiner Frau jeden Monat 1.000 Euro für ihren Lebensunterhalt gebt. Wie versprochen schicke ich jedem dieser Männer monatlich 10.000 Euro. Nach einigen Monaten rufe ich meine Frau an und frage sie, ob sie die finanzielle Unterstützung erhält, die ich organisiert habe. Sie antwortet, der Erste schickt mir jeden Monat 1.000 Euro, so wie du es ihm aufgetragen hast. Der Zweite schickt jeden Monat 2.000 Euro, aber ich weiß nicht, warum. Aber der Dritte hat im ersten Monat 800 Euro geschickt, im zweiten 300 Euro und im dritten Monat gar nichts. Was meint ihr, was ich als Ehemann, der seine Frau von ganzem Herzen liebt, jetzt tun werde? Ich bin derjenige, der diesen Männern das Geld zur Verfügung stellt. Ich habe ihnen gesagt, dass sie 9.000 Euro für sich behalten können. Sie sollten nichts weiter tun, als 10% abzugeben, damit Nahrung in meinem Haus vorhanden ist. Dem ersten Mann, der sich treu an meine Anweisungen hielt, werde ich weiterhin 10.000 Euro schicken. Dem dritten Mann, der nicht mit den 90% zufrieden war, werde ich die 10.000 Euro streichen und sie stattdessen dem großzügigsten Mann schicken. Warum? Weil ich dem zweiten Mann vertrauen kann. Er hat bewiesen, dass ihm wichtig ist, was mir wichtig ist. Er ist ein guter Verwalter. Was der dritte Mann tat, kam Diebstahl gleich. Denkt doch an Malachi 3, Vers 8. Darf ein Mensch Gott betrügen? Jetzt spricht Gott, ihr habt mich betrogen. Und dann fragt er noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit den Zehnten und Abgaben. Und auch hier sehen wir wieder bei dieser Bibelstelle, es ist ihm wichtig. Wenn wir das nicht tun, wie er es will, kann er uns nicht so segnen, wie er seine Kinder gerne segnen will. Nun möchte ich dieses Bild, diese Geschichte übertragen. Jesus ist für eine Weile fortgegangen und er hat zu uns gesagt, sorgt für meine Frau, Braut. Das ist die Gemeinde. Diejenigen, die gehorchen, werden gesegnet. Diejenigen, die über das Geforderte hinausgeben, werden noch mehr gesegnet. Doch von denjenigen, die sich weigern, selbst das Minimum zu geben, wird es weggenommen werden und dem guten Verwalter gegeben werden. Also diese Geschichte hat mir die Augen geöffnet. Mir ist klar geworden, ich darf an meiner eigenen Herzenshaltung nur viel verändern. Ich muss das in meinen Fokus bringen, was er will. Nicht so, wie ich es denke, auch 3, 4, 5 Tage später oder eine Woche oder 2. Da liegt kein Segen drauf, weil Gott ist derselbe, habe ich eben schon gesagt, gestern, heute und morgen. Zusammenfassung. Gott will uns segnen. Wir haben erfahren, dass es bei ihm keine Grenzen gibt, dass wir mit ihm über Barrieren springen können. Der zweite Punkt war, dass an allererster Stelle in unserem Leben er steht und wir seine Gebote so befolgen, wie er es gesagt hat. Dein Wille geschehe, nicht unsere. Als letztes haben wir gehört, Leben und nicht Gesetz. Der Zehnte stellt eine große Herzensprüfung dar, der Jesus nachfolgen will. Bist du dazu bereit? Das ist jetzt ein Punkt, wo du Entscheidungen treffen kannst. Entweder es bleibt alles so, wie es ist, oder du sähst eine neue Saat aus. Dafür werden wir jetzt gleich eine Gebetszeit haben, weil Gott will. Und will, dass wir darauf reagieren. Es ist ihm wichtig. Und eine meiner Lieblingsbibelstellen ist 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. Ich mag diese Bibelstelle, weil daran kann sich jeder von uns festhalten. Die kann jeder zu sich herunterziehen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, nur du musst aktiv werden. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben und er liebt es, wenn wir auf die Knie gehen und sagen, Papa, tut mir leid, bis jetzt habe ich nicht so das getan, was du gefordert hast. Ich will ab heute etwas verändern. Das ist ihm wichtig. Wenn wir im Kleinen treu sind, ist auch er treu. Und wenn du dein Leben noch nie Gott anvertraut hast, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo du sagen kannst, Herr, ab heute bist du der Herr meines Lebens. Und eins will ich sagen, das war die beste Entscheidung in meinem Leben. Weil ansonsten wären wir heute nicht hier, wir wären geschieden, ich wäre irgendwo versumpft. Ich hätte früher ganz andere Prioritäten im Kopf gehabt als wie Gott. Und ich bin dankbar, dass wir jetzt 32 Jahre verheiratet sind, dass ich meinen Schatzi habe, dass ich sie zur glücklichsten Frau auf der ganzen Welt machen will. Und ich bin dankbar dafür, dass er mir auch das Selbstvertrauen gegeben hat, hier zu stehen. Ich wollte früher nie vor Leuten sprechen. Ich wollte keine Verantwortung übernehmen. Und heute macht es mir Freude zu seiner Ehre. Das ist wichtig. Auch wenn jetzt hier, wenn wir keine Gäste hier haben, aber ich würde trotzdem gerne ein Gebet der Hingabe sprechen, weil das kannst du 10-mal, 100-mal machen. Es ist immer wieder gut, darauf zu reagieren. Steh doch bitte auf mit mir und sprecht mir nach. Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Du Gottes Sohn. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich bin ein Sünder und brauche Vergebung. Bitte vergib mir meine Schuld. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Danke, Jesus. Amen. Danke. Setzt euch ruhig. Ist jemand hier, der das neu gesprochen hat oder das allererste Mal? Oder auch am Livestream, wenn das jemand gemacht hat? Es ist gut, diese Entscheidung festzumachen vor Zeugen. Wenn das jemand gemacht hat, schicken Sie doch bitte eine E-Mail an unseren Pastor, pastor@cclm.de. Sagen Sie es und er wird Ihnen zurückschreiben. Er wird Ihnen auch ein Geschenk schicken, aber es kann ein bisschen dauern, weil unsere Pastoren sind zurzeit im wohlverdienten Urlaub. Ich verabschiede mich jetzt vom Livestream. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche noch eine gesegnete Zeit und wir werden jetzt hier eine Gebetszeit haben. Eine Gebetszeit, wo wir Buße tun können, absolut wichtig, wo wir das umsetzen können, was wir gehört haben, wo wir neue Entscheidungen treffen können, wo wir eine neue Saat aussehen dürfen. Und ich brauche jetzt noch ein paar Freiwillige, die beten. Erika, betest du mit der Maria? Willst du beten? Ja, mit, sucht er jemanden? Und der Ulrich würde ich gerne, mit dem Ulrich würde ich gerne beten. Ich segne, ich danke euch jetzt fürs Zuhören. Kauft euch dieses Buch, lest es, studiert es und es wird euch die Augen öffnen. Und ich wünsche euch wirklich eine gesegnete Zeit. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.